Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Hallo Kara.
Hallo Yannick.
Ich fange heute an.
Wir haben auch die Plätze getauscht.
Wir haben die Plätze getauscht. Ich sitze heute auf deinem Platz.
Ja, und das hat einen ganz pragmatischen Grund, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe hier, liebe Leute, einen ungebetenen Gast.
Sie zeigt auf ihre rechte Wange.
Genau, aber wir wollen überhaupt gar nicht weiter über ihn reden.
Ich finde, wir können noch eine Stunde über den Pickel reden, Kara.
Nein.
Nein, okay. Okay, aber genau, deswegen haben wir gedacht, ich sitze mal auf deinem Platz. Und außerdem habe ich mich ja nicht beschwert, aber gesagt, dass wir immer gleich anfangen. Nämlich du sagst immer, hallo Yannick, ich hallo Kara. Und deswegen wollte ich das mal anders machen.
Wir haben es total abgemixt heute.
Das ist ganz krass. Wild. Wir müssen uns was Wildes für nächstes Mal aussuchen.
Ich dachte ja eigentlich, dass ich anfange damit, dir zu erzählen, dass ich müde bin. Weil
warum?
Es ist Herbst. Leute, es ist Herbst. Und wir waren gestern auf einem wunderschönen Konzert zusammen.
Oh Gott, ich hatte hohe Erwartungen. Der Künstler heißt Durand Bernard, Amerikaner. Und eine kleine Vorgeschichte dazu. Felix und ich sind große Doji-Fans.
Wer ist
kein Doji-Fan? Doji, ich bin gar kein Rap-Musik-Hörer.
Ich weiß.
So, aber Doji ist einfach was komplett anderes, ja. Es ist mega, mega geil, ihre Musik. Und sie hat ihr gerade den Grammy gewonnen. Die Tour zu ihrem Album, für den sie den Grammy gewonnen hat, fand aber unter anderem in Berlin letztes Jahr statt, im Lido. Leute, das Lido ist das kleinste Venue, was man sich vorstellen kann. Das heißt, die Vorstellung allein, man hätte Doji so nah mit 1000 anderen Leuten, da passen, glaube ich, weniger noch rein als 1000, ich weiß es nicht, im Lido gesehen. Das haben wir nicht ausgehalten. Und deswegen sind wir auf die Suche gegangen, diese kleinen Venues in Berlin, und haben geguckt, welche Künstler und Künstlerinnen kommen nach Berlin und treten dort auf. Und wir sind auf Durand Bernard gestoßen, der unter anderem auch ein fantastisches Tiny Desk Konzert gegeben hatte.
Zwei. Wie er uns gestern stolz mitgeteilt hat. So cute.
Und er kam mit seinem letzten Album raus vor ein paar Monaten, das heißt Bloom. Und deswegen hatte ich mich schon so auf das Konzert gefreut, weil die Musik richtig geil ist. Ich wusste aber nicht, dass er so ein Entertainer ist.
Es war so funny. Also es war so geiles Konzert, gemixt mit Stand-Up-Comedy in a good way.
Halt echt.
Also so schön.
Die Crowd hat getanzt, hat gejohlt. Es waren, lass da 1000 Leute gewesen sein maximal.
Weniger.
Und jetzt gewinnt er ja dem nächsten Grammy und ist dann ab nächstem Jahr nur noch in der Uber Arena zu Gast. Und wir haben ihn im Schwutz gesehen.
Genau. Und wir haben ihn im Schwutz gesehen und wir supporten natürlich auch das Schwutz. Grüße gehen raus ans Schwutz und ja. An die Spendenaktion. Nee, die Grüße gehen nicht an die Spendenaktion raus, aber
an den Club.
Und das Schwutz ist gerade wie so viele Berliner Clubs von Schließung betroffen oder Schließungsandrohung, kann man das so sagen? Genau. Und es gibt gerade ein Crowdfunding und wer kann und möchte und das Schwutz unterstützen möchte,
sollte das
unbedingt tun, weil das ist ein ganz, ganz toller, wichtiger Ort.
Ja, es ist einfach eine queere Club-Institution in Berlin, die nicht verschwinden darf.
Genau.
Deswegen bist du ein bisschen müde.
Ich ein bisschen müde, ja.
Und wir waren mit Tino und Markus da, Freunden von uns. Und heute habe ich noch von Markus eine Nachricht bekommen und er schrieb, es war, glaube ich, einer der schönsten Konzerte, auf denen er je war.
Ja, hat er recht.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also Leute, hört euch Bloom von Durand Bernard an und all seine andere Musik.
Genau.
Was ist sonst so passiert? Ich bin gerade für 24 Stunden in Berlin, weil ich in Prag drehe. Mittlerweile darf ich auch darüber reden, was es ist. Es ist eine Serie für die ARD Mediathek, die heißt Jossi. Jossi ist unser Arbeitstitel. Es passiert oft, dass Serien und Filme noch in der Post-Production die Titel ändern, aber wir arbeiten unter dem Titel Jossi und das ist meine erste Comedy.
Look at him, he's funny.
Ich habe einfach, also mittlerweile bin ich in der Rolle angekommen und ich habe die schönste Drehzeit, es bringt so viel Spaß, es ist einfach so geil, mal Comedy zu spielen und nicht morgens ans Set zu kommen und wieder einen Mord zu drehen,
wollte ich gerade sagen. Nee, wieder aber so schwere
eine dramatische Szene einfach zu spielen, sondern Funny Scenes. Und du warst bei mir in Prag, wir haben davon geredet.
Genau, wir haben davon geredet und wir haben ja einen Teil unserer Experience auch schon geteilt auf Instagram. Wir haben unseren ersten ever gemeinsamen Escape Room geschafft in, Leute, passt auf, 69 Minuten.
Ja, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, hä, man hat doch nur 60 Minuten Zeit. Hat man auch. Ich war ehrlich gesagt, ich war zum zweiten Mal dort bei dem Anbieter und war wieder ein bisschen enttäuscht, weil der Escape Room rein technisch funktioniert. Das heißt, du erfüllst irgendwo eine Aufgabe und irgendwas klickt und dann gibt durch einen Mechanismus eine Tür auf. Und ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass die Technik einfach nicht funktioniert. Und ich liebe diese Oldschool Escape Rooms, wo du Schlösser hast, wo du Schlüssel suchen musst, wo du Zahlencodes eingibst an einem vierstelligen Zahlenschloss. Und ja, auf jeden Fall hier in diesem Escape Room hat sie uns ja vorher erklärt, dass deren Motto quasi oder Devise, die Leute, auch wenn sie länger brauchen als 60 Minuten zu Ende spielen zu lassen, damit die Leute nicht mit einem schlechten Gefühl gehen, aber als hartnäckiger Escape Room Spieler gefällt es mir natürlich gar nicht, wenn ich länger als 60 Minuten brauche.
Jetzt hast du meinen kompletten Joke mit den 69 Minuten kaputt geredet.
Oh, scheiße. Stimmt, du hast dich über 69 gefreut.
Ich habe mich über 69 gefreut. Aber es stimmt, wir sind tatsächlich einmal hängen geblieben im Escape Room und das lag nicht daran, dass wir falsch waren, sondern es lag daran, dass die Technik nicht funktioniert hat und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber jetzt, wo Herbst wird, können wir ja weitere Escape Rooms ausprobieren. Ich finde das nämlich funny.
Es gibt nämlich, das ist richtig, du warst auch einfach full on von Sekunde 1 an. Es gibt auch in Berlin noch ganz viele, die ich ausprobieren möchte.
Ja.
Apropos Prag, wir haben ja versprochen, dass wir Reisetipps auch mit euch teilen. Und wir haben wirklich eine tolle Liste zusammengestellt an tollen Orten in Prag. Die werden wir mit euch teilen per Newsletter. Ihr könnt euch nämlich für unseren Newsletter anmelden. Da in dem Newsletter werdet ihr alle Shownotes finden. Ihr werdet Leseempfehlungen von uns bekommen. Ihr werdet Reisetipps mitbekommen und alle Informationen zu den bisherigen Folgen und zu den Folgen, die kommen.
Und den könnt ihr abonnieren auf unserer Website zwischenkottiundkapiteln.de.
Genau. Eine Sache noch, Kara, bevor wir über Öffnet sich der Himmel reden, unsere Buchbesprechung, wollte ich noch kurz zum Buchpreis gratulieren. Und zwar findet ja, wir nehmen, es ist gerade Donnerstag, ja, die Folge kommt ja an einem Dienstag raus. Parallel zu heute findet die Frankfurter Buchmesse statt und vor ein paar Tagen wurde der Deutsche Buchpreis 2025 verliehen und der Preis ging an die Holländerin von Dorothee Elmiger, erschien im Hansa Literaturverlag. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch an Dorothee und ich muss das Buch noch lesen. Steht auf meiner Leseliste.
Ist bei dir zu Hause? Ich habe sogar gehört, dass es jetzt vergriffen ist und das nachgedruckt werden muss.
Oh mein Gott.
Das liebe ich. Das ist bei den Spiel des Jahresspielen auch so, wenn sie die Auszeichnungen bekommen. Ich finde das ganz toll, weil solche Preise einfach wieder zeigen, dass Leute zu Büchern greifen.
Ja, Sichtbarkeit ist toll.
Ja, ist wichtig. Also, liebe Leute, wenn ihr euch die Holländerin kaufen könnt, weil ihr es noch irgendwo im Buchladen seht, dann tut es unbedingt.
Yannick, ich würde sagen, wir starten in die Buchbesprechung, oder?
Wir starten. Wollen wir, Kara?
Wir wollen. Ich will.
Ich will auch.
Ja, ich will.
Liebe Leute, wir haben gelesen Öffnet sich der Himmel von Sean Hewitt. Erschien in Deutschland beim Suhrkamp Verlag, ins Deutsche übersetzt von Stefan Kleiner. Auch Sean hat uns eine tolle Voice-Nachricht geschickt. Grüße an unsere Community und die würde ich jetzt einmal abspielen.
Film ab? Nein, sagt man nicht. Ton ab für Sean.
Hey guys, this is Sean Hewitt. I am so honored that you're all reading Open Heaven for your book club. It means so much to me that the book has come out in Germany and I would like to just say a big thank you to Stefan Kleiner, who is my German translator. As you can probably tell, I did not listen very well in high school German class. So he is the reason that you guys all get to read Open Heaven. I really hope you enjoy it and that I'll see some of you in Germany soon. So thanks so much and have a good time. Bye.
Thank you, Sean.
Thank you, Sean.
Ich liebe einfach jegliches Englisch von der Insel.
In diesem Fall ja nicht, irisch.
In diesem Fall irisch.
Oder irisches oder Englisch.
Irisches Englisch?
Irisches
ist das,
Englisch.
Is this a thing? I don't know.
Wir aber nennen es irisches Englisch.
Es macht total, es ist sofort, man ist so Sean.
Man hat sofort das Gefühl, er ist dein bester Freund.
Ja, genau. Total.
Ich finde diese Sprachnachricht total schön, die er uns geschickt hat, weil er sagt, dass durch die Hilfe von Stefan Kleiner sein Buch überhaupt nur in Deutschland erschienen konnte. Und wir haben ja über das Übersetzen schon gesprochen in den Folgen davor. Er appreciated das so doll. Und das finde ich total besonders, weil wir geben ja nichts vor. Also wir schreiben ihm einfach und schreiben, hey, wir sind Yannick und Kara, hättest du Lust, uns eine Grußnachricht zu schicken an die Community?
Ja.
Und das Einzige quasi, worüber er redet, ist, danke, Stefan Kleiner, dass du meinen Roman ins Deutsche übersetzt hast. Und das finde ich total, total sympathisch.
Es ist total sympathisch und es knüpft halt irgendwie so perfekt an, als hätten wir das gestaged, haben wir nicht, an unsere Diskussion über Übersetzerinnen und Übersetzer, an unser Gespräch mit Friederike. Falls ihr noch nicht reingehört habt in unsere letzte Folge mit Friederike Schierbach, holt es unbedingt nach. Und das bringt mich auch noch zu einem weiteren Topic, den wir besprechen müssen, bevor wir jetzt eigentlich ganz wirklich ernsthaft in die Buchbesprechung einsteigen. Wir haben ja eine Abstimmung gestartet. Wir haben die Community gefragt, sollen unsere Folgen weiterhin Laber-Update-Folgen heißen oder den elaborierten Titel Book Talk Editions tragen. Und die Community hat entschieden und es ging 50-50 aus.
Und es waren wirklich nicht wenig Abstimmungen. Das ist total absurd. Es war nicht so, dass zwei Leute für das eine und zwei für das andere gestimmt haben.
Ja.
Aber wir haben zusätzlich noch auf Spotify eine Umfrage gestartet.
Stimmt.
Und unser Maskottchen hat auch noch eine Stimme bekommen. Und wir haben uns jetzt mit der Community zusammen entschieden, dass wir sie Book Talk Edition nennen. So heißen die Buchbesprechungen Book Club Edition und die Zwischenfolgen Book Talk Edition. Darin reden wir über everything book related.
Mit unseren Gästinnen und Gästen.
Das klingt irgendwie doch nett, oder? Book Talk Edition klingt nett.
Ich finde auch.
Book Talk und Book Club.
Book Talk. Schön.
Jetzt aber Book Club. Kara, wir starten jede Book Club Edition mit einem Zitat, um in das Buch zu starten. Und du darfst vorlesen.
Genau, also ich habe mir eine Passage ausgesucht, um in das Buch zu starten, die tatsächlich relativ am Anfang des Buches ist. Und ich lese die jetzt einfach mal vor und wir gucken mal,
wohin uns das führt.
Genau, ob wir dann drin sind oder nicht.
Ob wir dann drin sind.
Sind wir dann drin? Naja, okay. Es war 20 Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen hatte und beinahe ebenso lange, dass ich zuletzt im Dorf gewesen war. Aber ich hatte an jedem Tag meines Lebens an ihn gedacht. Eigentlich trifft es das nicht ganz. Er war nie fortgegangen. Oder besser gesagt, ich hatte ihn nie losgelassen.
Ja, ist eine sehr schöne Passage. Ist eine sehr schöne Passage. Wir machen es immer so, jede Person sucht sich eine Passage aus und dann entscheiden wir, welche vorgelesen wird. Und dieses Mal konnten wir uns fast nicht entscheiden, sodass ich meine Passage später auch noch vorlese. Aber wir haben uns gedacht, dass diese Passage vom Anfang des Buches perfekt ist, um einzusteigen in die Geschichte. Der Roman spielt in einem kleinen Dorf im Norden Englands, in einem Ort namens Thornmere. Ich habe immer Thornmere gelesen.
Mhm.
Und wir befinden uns in der Ich-Erzählung von James. Es fängt an als erwachsener Mann. Er geht zurück in dieses Dorf, lebt mittlerweile in der Stadt und sieht ein Inserat einer Immobilienagentur von einem Haus, das er sich gerne angucken möchte. In diesem Haus hat, als er noch ein junger Mann war, ein Teenager war, für ein Jahr lang seine erste große Liebe gelebt, nämlich Luke. Und er möchte sich zurückerinnern. Er möchte wieder eintauchen in seine Jugend. Denn, Spoiler Alert, die Liebe hat ihn niemals losgelassen.
Genau.
Und dann springt der Roman von der Jetztzeit und er erzählt aber aus der Perspektive seines erwachsenen Ichs dieses eine Jahr nach, in dem Luke in diesem Haus gelebt hat. Und was ich total schön finde in der Struktur, die Sean Hewitt wählt, es gibt vier große Kapitel nach Jahreszeiten benannt.
Ja.
Es fängt an im Herbst, führt dann zum Winter, Frühling, in den Sommer. Und dann ist das Jahr vorbei, in dem Luke in diesem Haus gelebt hat. Und ich weiß nicht, wie dir es ging. Also ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt genau starten, weil wir können ja mal anfangen mit diesem Ort, den er beschreibt. Ja, Thornmere. Ich habe bis zum Ende nicht googeln wollen, wie es da aussieht, weil er das so bildlich beschreibt und ja eine so poetische Sprache benutzt, auch um die Orte, die Natur, alles zu benennen. Slash Sean Hewitt ist eigentlich ein Poet.
Mm,
er kommt
auf jeden
nämlich
Fall.
Von den Gedichten und das ist sein erster, ich glaube, es ist sein erster Roman. Ich fand es so wahnsinnig schön, diesen Ort, den er beschreibt, und ich wollte unbedingt wissen, wie es dort aussieht. Cut. Es ist ein fiktiver Ort.
Ja.
Es gibt ihn nicht. Ich war fast enttäuscht. Ich habe es dann gegoogelt und ich war dann so wie, nee, habe ich das die ganze Zeit falsch gelesen? Wie schreibt man denn den Ort?
Ich finde es so geil, dass
Nordengland. Wieso gibt es diesen Ort nicht?
Ich finde es so geil, dass du ihn gegoogelt hast. Ich bin null und never auf die Idee gekommen, diesen Ort zu googeln, weil er für mich einfach so da war. It was so there. Ich war so auf gar keinen Fall, also.
Weil er in deinem Kopf so da war.
Ja, und ich war so, ich habe mir irgendwie ehrlich gesagt null Gedanken darüber gemacht, ob das ein echter oder ein fiktiver Ort ist.
Ich dachte einfach eindeutig, dass es ein echter Ort sein muss. Und auch diese Passage, wo ich glaube, die Öffis streiken und er zu Fuß zur Schule gehen muss. Und das wirklich so bildlich beschrieben wird, wie dieser Schulweg ist.
Ja.
Und das Haus von, ich möchte dieses Inserat von diesem Haus gerne sehen, weil ich wissen möchte, wie diese, also in meinem Kopf ist das Haus, in dem Luke gewohnt hat, total da.
Mhm.
Aber ich wollte sehen, wie das aussieht.
Also ich finde, du hast einen total wichtigen Punkt irgendwie schon gleich zu Anfang aufgemacht. Diese Sprache, die so detailliert und irgendwie gleichzeitig poetisch, magisch auf eine Art und Weise ist, die holt einen total ab. Man ist direkt da. Also man spürt, finde ich, auch total diese Jahreszeiten-Logik, die du angesprochen hast. Also jetzt im Herbst, wir sind ja wie gesagt im Herbst angekommen, perfekter Zeitpunkt, um anzufangen, Sean Hewitt zu lesen. Lasst euch aber vielleicht nicht so viel Zeit, dass es dann wieder Winter werden muss.
Jedes Kapitel in einer Jahreszeit.
Genau, das wäre so witzig. Stell mir vor, ich habe im letzten Jahr Sean Hewitt gelesen, passend zu den Jahreszeiten. Nein, dafür ist es natürlich, dafür will man auch zu sehr wissen, was eigentlich passiert. Aber ich finde, man spürt diese Jahreszeiten auch total. Also dieses Gefühl von Frühling, von Sommer, von Winter, das überträgt sich total auch in der Sprache. Und insgesamt muss ich sagen, für mich war es mal wieder schön, nach so einem bisschen mehr entertaining Sitcom-Buch, wie es jetzt Cocomelas Blue Sisters aus unserer ersten Book Club Edition war, oder Halbinsel, was ja eher so eine sehr lakonische Sprache mit einfachen Sätzen ist, sowas zu lesen, was eben so eine Magic hat.
Es hatte eine totale Magie.
Ja.
Und eine Frage. Hast du während des Lesens an eine Literaturbewegung gedacht?
Nein.
Jetzt kommt so dieser Deutschunterricht in der Schule Wirk-Kotz. Reklambuch wieder in Erinnerung. Kabale und Liebe, Die Räuber von Schiller, Die Leiden des jungen Werther von Goethe.
Sturm und Drang.
Ey, ich wirklich, es ist so eine Mischung aus, ich möchte eigentlich nicht drüber reden, weil ich mich so sehr in die Schule zurückversetzt gefühlt habe. Aber ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt in der Schulzeit Sturm und Drang beibringen müsste, müssten die SchülerInnen Öffnet sich der Himmel lesen, um mal ein modernes Buch über eine Literaturbewegung, die am Ende des 18. Jahrhunderts oder Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts stattfand. Also ganz kurz Sturm und Drang. Es ging einfach um eine unfassbare Naturverbundenheit und es ging um das Individuum, was im Mittelpunkt stand und um die Rebellion des Individuums gegen die Gesellschaft und gegen die inneren Konflikte, gegen Familienkonflikte. Aber das Wichtigste war tatsächlich die Verbundenheit zur Natur und auch wie die Natur in der Schrift und in dem Schreibstil wiedergefunden wurde, um alles zu beschreiben, alle Gefühlswahrnehmung und so weiter und so fort. Und das, finde ich, macht schon. James steht im Mittelpunkt. James ist der Protagonist. Wir befinden uns die ganze Zeit in seinem Kopf. Es fängt schon an, dass die Kapitel nach Jahreszeiten benannt sind. Und es hat ja einen Grund, warum es im Herbst anfängt und dann im Sommer endet. Das ist nicht so, dass das ein Roman ist, der im Frühling und im Sommer anfängt und alles ist schön und dann wird es dunkel, sondern es ist ja auch, es klart sich ja, immer mehr auf. Mhm. Und der Himmel öffnet sich immer weiter. Und es ist erst die Dunkelheit vorhanden und dann ist es einfach hell. Ob es jetzt hell ist oder dunkel am Ende, da können wir später drüber reden. Aber ne, diese Naturverbundenheit ist so besonders. Eben habe ich von diesem Schulweg erzählt, wenn er zur Schule geht. Das ist so intensiv beschrieben, dass ich die ganze Zeit immer nur dachte, Stumm und Drang, Stumm und Drang, Stumm und Drang.
Auch diese Rückkopplung, was passiert zwischen James und Luke und wie wird die Natur davor auch beschrieben? Also das fand ich auch interessant, dass es da immer so eine Verbindung gab. Ich habe einen Absatz, den ich dir gerne vorlesen wollte. Wir sind im Winter, wir sind auf Seite 100. Genau, ich lese einfach mal vor, weil es für mich so exemplarisch dafür steht. Die Wälder waren bis auf die Knochen entblößt. Im Innern waren sie wie Skelette, die im Wind klapperten. Wenn man das liest, weiß man sofort,
wie es aussah, was er sich gefühlt hat, wie kalt es
genau,
ist,
alles.
Wie scheiße alles ist.
Wie Winter einfach total nervt.
Er beschreibt halt eine Umgebung, die Natur. Und eigentlich beschreibt er damit das Innenleben von James.
Genau. Und auch die Bäume, die wie Skelette im Wind klapperten, wie schön und bildhaft ist das eigentlich? Mhm. Also man ist sofort da. Mhm.
Und das über 280 Seiten. Es ist wirklich, der Schreibstil ist wirklich, wirklich total besonders.
Ja.
Ich würde gerne mit dir also einmal ganz kurz, welche Figuren gibt es? Ne? James gibt es gibt Luke, das ist seine große Liebe. Dann gibt es die Eltern von James, es gibt den kleinen Bruder von James, Eddie, und es gibt die beiden Tante, Onkel, bei dem James wohnt, auf dem Hof, weil James' eigentliche Familie, seine Mutter und sein Vater, haben sich geschieden. Seine Mutter ist mit einem neuen Mann zusammen und sein Vater ist das große Mysterium dieses Buches. Was hat sein Vater eigentlich gemacht? Ne, man weiß, der hat eine kriminelle Vergangenheit und alle haben irgendwie Angst vor dem Vater und deswegen hat auch James Angst vor dem Vater. Aber man weiß nicht so wirklich, was mit dem Vater eigentlich ist. Genau, diese wenigen Charaktere gibt es. Dann gibt es doch ein Girl, das heißt Mia, und dann gibt es noch so KlassenkameradInnen von den beiden. Aber eigentlich befinden wir uns hier in einem ganz kleinen Kosmos an Personen. Und James hilft, um sich Geld zu verdienen, beim Milch ausliefern. Und die Tour endet immer auf diesem Hof, wo Luke wohnt. Und dort sieht er Luke zum ersten Mal und verliebt sich in Luke. Instantly. Und dann finde ich den ersten Moment, wenn sie eigentlich miteinander sprechen, total besonders, weil es gibt dieses, ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil das bei uns nicht so ein wirkliches Ding ist, das Freudenfeuer. Das Freudenfeuer ist ein großes Ding in UK. Das ist eine Tradition, die nach einem misslungenen Anschlag 1605 von katholischen Rebellen auf den König entstand. Und diese Nacht wird ab sofort gefeiert, weil der Anschlag scheiterte und der König überlebte. Und seitdem wird in England einmal im Jahr dieses Freudenfeuer gefeiert. Und dort redet er zum ersten Mal mit Luke und verliebt sich eigentlich in Luke sofort.
Man muss auch davor sagen, davor beobachtet er ihn die ganze Zeit. Also er hat schon so sein Auge darauf geworfen, darauf vor allem. Ich objektiviere Männer einfach grundsätzlich.
Auf was hat er denn sein Auge geworfen,
auf
Cara?
Auf Luke. Naja, und dann sprechen sie eben. Und dann ist es ja auch eben einfach eine Obsession, die da beginnt. Totale Obsession. Also ich muss sagen, es gab auch wirklich so Momente, wo ich so war, so, James, come on, sei nicht so Delulu.
Das ist geil, weil es gibt Passagen, wo er darüber redet quasi, dass die eigentlich schon zusammen sind.
Ja.
Und man denkt sich die ganze Zeit, habe ich gerade ein Kapitel geschlafen? Ist irgendwas passiert? Ist eine Annäherung passiert, von der ich noch nicht wirklich was mitbekommen habe? Und dazu aber, apropos Delulu, das finde ich nämlich total spannend. Es gibt diesen Moment auf Seite 200, wir befinden uns mittlerweile im Frühling, da kommt er auf den Hof und sieht Luke und Mia zusammen. Und er sieht eigentlich gar nichts, was die machen, weil sie machen nichts. Aber er ist sofort eifersüchtig und malt sich alles aus, dass die jetzt eine Affäre haben, dass Luke die ganze Zeit auf Mia steht. Und das, weil kurz davor gab es nämlich diesen Moment, wo er so Delulu über die Beziehung mit Luke redete und wir beide sind das Traumpaar. Was das natürlich aber auch ganz gut beschreibt, ist, dass James ein Junge ist, der sein Coming-out hatte, sowohl vor seinen SchulkameradInnen als auch vor seinen Eltern. Aber er befindet sich und er lebt in einem Dorf, in dem er der möglicherweise einzig ihm bekannte Homosexuelle ist. Mhm. Und er ist so unsterblich verliebt in Luke und er weiß einfach nicht, ob Luke schwul ist oder heterosexuell. Die Frage an dich möchte ich bitte hinten anstellen, ne, was du denkst, ob das überhaupt eine Rolle spielt oder keine Rolle spielt. Aber deswegen, er bekommt von Luke die ganze Zeit Signale gesendet, die ihm andere Jungs nicht senden. Aber er weiß nicht wirklich, was das eigentlich bedeutet. Er kann es gar nicht einordnen. Und deswegen ist er natürlich auch so verwirrt, weil er weiß noch nicht mal, wer er selbst sein soll, ne, als schwuler Junge in diesem Dorf.
Ich glaube, es ist halt auch so eine ganz, ganz tiefe Einsamkeit. Also er ist so unheimlich einsam, dass er fühlt sich durch sein Coming Out, glaube ich, so isoliert, dass dieser Moment, wo Luke ihm eine Freundschaft anbietet oder irgendwie freundschaftliche Signale ihm sendet, er das natürlich auch gepaart mit seiner Verliebtheit total interpretiert und alles viel, viel größer macht. Und er hat ja auch Zeit dafür, weil er ja eben so alleine ist. Also er ist ja so isoliert, er muss sich um seinen Bruder kümmern, die Familie hat nicht viel Geld, es gibt irgendwie viele Probleme und also für mich war das so ein ganz entscheidender Moment, als ich so verstanden habe, James ist so alleine. Durch dieses Coming Out fühlt er sich so isoliert und abgeschnitten von allen anderen.
Aber was wir ja auch erfahren, ist, dass auch Luke so alleine ist.
Genau.
Ne, weil Lukes größte Angst ist ja, über ein Drahtseil gespannt, über einer Grube zu balancieren und er fällt in die Leere, oder? In die Einsamkeit. Mhm. Er möchte eigentlich nur gehalten werden und in Sicherheit ankommen.
Und das ist, glaube ich, so ein Ding, also deswegen beginnt es wahrscheinlich auch im Herbst, weil die sind beide nicht an einem guten Ort, als sie sich kennenlernen. Und die geben sich irgendwie gegenseitig was. Mhm. So.
Ich würde einmal an dieser Stelle die Passage, die ich mir rausgesucht hatte, um einzusteigen, vorlesen. Wir reden die ganze Zeit über James' Obsession, Luke bezüglich. Und diese Passage steht auf Seite 134 und geht so. Als Luke tanzte, wiegte er sich von einer Seite auf die andere. Und mir fiel auf, dass er seinen Kapuzenpullover ausgezogen und sich um die Hüfte gebunden hatte. Und als ich auf ihn zuging, fielen ihm die Haare ins Gesicht. Und er war offenbar zu betrunken, um sich daran zu stören. Ich wollte ihm sagen, es sei an der Zeit zu gehen. Wir müssten um 23 Uhr zu Hause sein. Sein Hosenbund rutschte beim Tanzen nach unten. Und ich sah, wie er die Jeans mit der Hand hochzog und sich durch das schweißnasse Haar fuhr. Es zurückstrich und dann drehte er sich um und sah mich. Und ich sah seine grünen Augen im Licht, die mich erkannten. Und er sagte meinen Namen. Und er streckte an den anderen vorbei den Arm aus und packte mich an der Schulter, zog mich an sich und dann war sein Arm um meine Hüfte geschlungen und ich gehörte ihm. Einfach so.
Ja.
Und diese Passage führt zu etwas anderem, über das ich reden möchte, nämlich ich gehörte ihm. Einfach so. Kara, mich hat das Buch zum Ende hin zerstört. Ich fand es so traurig. Wir befinden uns am Ende in einem Zelt und Luke holt sich einen runter auf eine Beschreibung von James. James redet nämlich über Mia, über eben dieses Girl, was er mit Luke zusammen auf dem Hof gesehen hat und beschreibt, was Luke mit Mia machen könnte und hört währenddessen, wie der Schlafsack von James raschelt und sieht, wie der quasi nach auf und oben, rauf und runter sich bewegt. Und Luke holt sich dabei einen runter.
Und dann sagt er aber, und das war für mich so der Knackpunkt auch an der Szene, dann sagt ja Luke zu James, das hast du jetzt gemacht oder das mache ich jetzt wegen dir. Und das ist halt da ist so diese Ambivalenz irgendwie drin. Macht er das jetzt wegen James als Mensch oder macht er das wegen James' Beschreibung von mir und eigentlich wegen mir? Und was ist es dann eigentlich?
Das ist
am
ja
Ende,
die Frage.
Ne?
Also man fragt sich auch die ganze Zeit, worauf steht Luke jetzt eigentlich? Ja. Was ist es? Ist es jetzt dieses Ding von straight dudes haben sich in ihren Teenagerjahren miteinander einen runtergeholt. Ne? Also mhm. ist es ein bisschen cringe, dass er das macht, obwohl da James daneben liegt und er ja weiß, dass James auf ihn steht.
Total, er hat es sofort, er checkt es ja sofort.
Also es gibt da eine Passage, wo ich mir, ich lasse jetzt ein paar Sätze raus, ne? Ich zitiere jetzt und lasse aber ein paar Sätze dazwischen weg, aber man versteht es trotzdem. Was ich sagen wollte, berühre mich, leg einfach nur die Hand auf meinen Schenkel, lehn dein Gesicht an die Haut meines Halses, lass mich deinen Atem spüren. Ich wollte sagen, dass ich sein würde, wer er wollte, dass ich jede Maske tragen würde, die er mir gab, dass ich jemand anderes für ihn sein würde und dass ich es niemandem erzählen würde, dass es mir nichts ausmachte, mich aufzugeben, wenn es bedeutete, dass er mich nehmen würde, dass ich wusste, wir könnten nur so weitermachen, wenn ich wäre, was auch immer er wollte. Und er es nur sagen brauchte, sei es nur für eine Stunde, mich ihm aushändigen. Dann hätte ich nur einen Augenblick lang keine Angst, denn ich wüsste, ich war bereits verloren. Und in diesem Verlust würde ich empfinden, dass ich alles gewonnen hatte, was ich je hätte wollen können.
Heartbreak.
Es ist absoluter Heartbreak. Und diese Szene in diesem Zelt ist absoluter Heartbreak.
Ja.
Einfach dieses Luke, gehen wir jetzt mal davon aus, Luke steht auf mir, steht auf Frauen, ne? Und James sagt, er würde sich einfach aufgeben dafür, das Objekt der Begierde für Luke zu sein. Ja. Er würde alles dafür hinschmeißen, um nur für einen Moment Luke zu gefallen, auf eine andere Art und Weise.
Ja. Und da fängt dann, finde ich, auch diese Frage an von, was ist eine romantische Liebe, was ist eine freundschaftliche Liebe und wo sind da die Grenzen?
Vor allem, wenn es darum geht, dass eine Person auf die andere Person steht, also genau. Mindestens eine Person.
Ich könnte mir zum Beispiel bei Luke auch vorstellen, dass der vielleicht bi ist und es noch nicht irgendwie
Noch nicht weiß
oder keine Ahnung. Weil es gibt ja auf jeden Fall Momente, wo er total da anspielt auch und das eben ja auch auf eine Art befeuert. Und er weiß ja eben auch, dass James todesverknallt ist. Und ich glaube, für mich war so an dem Buch, aber trotz allem, und vielleicht, Yannick, vielleicht machen wir jetzt mal unsere 5 Worte.
Jetzt sind wir da schon?
Ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen chaotisch gewesen. Warte mal, ich habe jetzt über die 5 Worte.
Ja, okay, aber du kannst ja starten mit deinen 5 Worten.
Ich würde eigentlich fast lieber mit meinem Lieblingszitat starten, weil dieses Lieblingszitat macht für mich das große Thema des Buches für mich auf. Mhm. Ja?
Mhm.
Okay, let's go. So, mein Lieblingszitat. Aber gab es eigentlich einen so großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie er mich liebte und der Art und Weise, wie ich ihn liebte? Letztlich war es alles Liebe, nur dass sie durch verschiedene Prismen fiel. Seite 255.
Mhm.
Und das ist für mich irgendwie so diese große Frage, was ist eigentlich Liebe? Muss Liebe immer romantische Liebe sein? Muss es irgendwie, ist Sexualität unbedingt ein Ausdruck von Liebe? Nein. Wer hat eigentlich entschieden, welche Form von Liebe jetzt die größte, beste, tollste ist? Wie geht man mit freundschaftlicher Liebe um und so weiter? Also es sind so, ich finde, das spielt so voll viel rein.
Das spielt voll viel rein, aber es gibt doch so viele Ebenen von Liebe.
Genau.
Also ne, ich empfinde für dich eine Liebe, ich empfinde für Felix eine Liebe, ich empfinde für meine Eltern eine Liebe.
Ja.
Das sind 3 unterschiedliche Arten der Liebe.
Das Prisma von Liebe. Und das ist für mich, finde ich, irgendwie auch, das ist eben so das Beschreiben, also dieses, das war für mich so das bewegendste Thema in dem Buch.
Und welche 5 Wörter würdest du jetzt wählen? Da zückt sie.
Let me check mein Notebook.
Genau, weil du meinst, das baut aufeinander auf.
Meine 5 Worte sind Obsession, Begehren, Freundschaft, Verlust und Erinnerung, weil ja quasi das ganze Buch eben aus der Perspektive eigentlich des,
des erwachsenen
James erzählt wird.
Okay. Ich würde noch hinzufügen, Liebe, Auch wenn das ein ganz allgemeiner Begriff ist, ne? Sehnsucht und Begierde.
Mhm. Begierde, Begehren ist ja quasi.
Freundschaft auf alle Fälle. Und Einsamkeit.
Ja.
Und jetzt zum Thema Sehnsucht. Mein Zitat. Mein Lieblingszitat steht auf Seite 50 und das ist noch ganz am Anfang der Geschichte und ich erzähle danach, warum ich das ausgesucht habe. Von meinem Fenster aus sah ich die Sandsteinkirche in ihrem Nest aus Ästen stehen. Ich stellte mir die Schatten der langen Seile vor, an denen im Turm gezogen wurde, und hörte, wie sich die hellen, klangvollen Kirchglocken schwer über die kalte Nachtluft legten. Und ich dachte darüber nach, wie das Leben sein würde, wenn ich irgendwo weit weg von hier jemanden gefunden hatte, den ich lieben konnte.
Sad.
Guess why? It is my Lieblingszitat. Weil das meine Gedanken in meiner kompletten Kindheit und Jugend waren.
Oh.
Du warst schon mal in meinem Kinderzimmer.
Ja.
Ich gucke aus meinem Zimmer auf einen Kirchturm. Ich bin vom Dorf. Ich war der einzige Junge, den ich kannte, der schwul war.
Hm.
Ich habe übrigens bewusst die Entscheidung damals, als ich für mich rausgefunden und akzeptiert, rausgefunden habe ich es mit 12, also gespürt habe ich es wahrscheinlich schon immer, rausgefunden habe ich es mit 12, 13, in den Jahren, in denen man anfängt, sexuelle Gedanken zu haben. Akzeptiert habe ich es für mich mit 15, 16. Geoutet habe ich mich vor allen erst mit 18.
Mhm.
Selbst meine beste Freundin habe ich das nicht erzählt, weil ich aus der Schule raus sein wollte.
Ja, krass.
Und das ist ganz traurig. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand weiß, dass ich schwul bin, in der Zeit, in der ich noch zur Schule gegangen bin.
Das ist krass.
Weil ich richtig Angst hatte vor Mobbing.
Ja.
Ich wusste, ich werde mich niemals outen, bevor ich nicht mein Abi in der Tasche habe. Und ich habe mit 14 zu meinem Vater gesagt, in 4 Jahren bin ich weg.
Krass.
Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht wirklich wahnsinnig schön groß geworden bin. Aber ich habe mich die ganze Zeit danach gesehnt, nach einem Leben, was ich frei leben kann, außerhalb dieses Dorfes. Und aus diesem Grund habe ich mich für dieses Zitat entschieden. Vor allem der letzte Teil. Ich dachte darüber nach, wie das Leben sein würde, wenn ich irgendwo weit weg von hier jemanden gefunden hatte, den ich lieben konnte.
Es ist halt, ich finde das schon auch heftig, dass man irgendwie, also ich meine Schule, klar, da bist du halt zusammengeschmissen mit allen möglichen Leuten. Aber dass das so ein Faktor für dich war, ja, finde ich heftig.
Verbunden mit großer Angst.
Ja. Kinder sind auch oft einfach Arschlöcher.
Arschlöcher.
Okay.
Apropos Kindes Arschlöcher. Tara.
Wollen wir mal reinstarten in unsere Sprachnachrichten, weil wir haben über unseren Anrufbeantworter ganz, ganz tolle Nachrichten empfangen von euch, von unserer Community. Und wir lieben das, weil diese Nachrichten von euch, die bringen immer noch mal so andere kleine Aspekte auf das Tablett, die wir so selber gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt hätten.
Und das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Das gibt uns ja wirklich das Gefühl, dass wir hier mit euch in einem Raum sitzen und mit euch über eure Gedanken sprechen. Und ich würde sagen, wir starten mal die Kategorie Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep.
Piep, piep. Die erste Nachricht ist von einem ganz besonderen Freund von mir. Das ist der Höfi. Der Höfi ist pensionierter Lehrer und hat im Haus mit mir gewohnt. Er ist auch ein Nachbar. Ich scheine irgendwie die Tendenz zu haben, mit meinen Nachbarn Freundinnen und Freund zu werden.
Das ist schön.
Das ist eigentlich ganz schön, oder? Und genau, Höfi hat uns eine sehr, sehr lange Sprachnachricht geschickt mit vielen unterschiedlichen Gedanken zu diesem Buch. Aber wir haben einen Aspekt rausgegriffen, den wir besonders interessant fanden. Hey, wir haben heute noch nicht oft spannend gesagt.
Wir wollen
vielleicht
einfach, dass ihr ein bisschen weniger euch betrinkt.
Genau.
So.
Let's go.
Zum Titel des Buches. Der Titel gehört ja zum Inhalt. Eigentlich. Da steht, öffnet sich der Himmel. Das ist der deutsche Titel. Und der lässt eigentlich alles offen. Öffnet er sich oder öffnet er sich nicht? Und das Original heißt Open Heaven, getrennt durch ein Komma. Und das klingt für mich ganz anders. Und ich weiß nicht genau, das zweite klingt mehr nach einer Forderung oder nach einem Wunsch. Wie empfindet ihr das und was findet ihr die bessere Version? Nach meinem Gefühl ist die Originalversion irgendwie passender.
Das finde ich einen total spannenden, cheers,
Cheers.
spannenden Gedanken von Höfi, weil wir auch wieder jetzt über die Übersetzung reden. Und was er ja gerade meinte, das heißt Open Heaven mit einem Komma. Und man kann das so interpretieren, dass es eine Forderung an den Himmel ist, sich zu öffnen. Himmel, öffne dich.
Open Heaven.
Heaven. Es könnte der Imperativ sein.
Es könnte
Es
der
könnte quasi
Imperativ
sein
sein.
Wunsch sein, dass sich der Himmel endlich öffnet, dass er endlich Klarheit bekommt, dass der Sommer endlich kommt und er raus aus seinem Winter möchte.
Ich habe eher, also bei Open, Heaven, habe ich eher daran gedacht, offen sein, als Mensch offen sein und Himmel im Sinne von diese Liebe zu Luke ist für ihn ja auch der Himmel. Also es ist ja sowas ganz, es ist ja so himmlisch. Das, also sind wahrscheinlich diese zwei Lesarten auch und da sind ja eben viel mehr Nuancen drin, als in öffnet sich
Öffnet
der
sich der Himmel.
Himmel.
Ich finde, ich stimme ihm zu, ich finde den englischen Titel passender.
Ja.
Öffnet sich der Himmel ist irgendwie auch schon eine Beschreibung.
Ja.
Ne? Eine Beschreibung ohne das, ich meine, klar, man kann da jetzt auch irgendwie rein interpretieren, aber öffnet sich der Himmel ja oder nein?
Ja.
Ne? Oder es öffnet sich der Himmel, Punkt. Also weiß man ja auch nicht, was gemeint ist.
Ja.
Ich finde aber auch Open Heaven schöner. Ich
Ja,
wüsste
ich
aber
auch.
auch gar nicht, welche deutsche Übersetzung ich wählen würde.
Nee, es ist schwierig.
Himmel, öffne dich. Oh Gott.
Schrecklich.
Oh. Ah,
Gut, dass du kein Übersetzer geworden bist.
ich habe noch eine andere Idee. Offen Himmel.
Offen Himmel.
Himmel.
Okay,
ja.
nächste.
Die nächste Sprachnachricht ist von Anna, die uns eine tolle Mail schickte.
Also der Erzählstil ist leise, zugleich aber auch für mich so ein zartes, poetisches Flüstern, das gleichzeitig verletzlich, aber auch kraftvoll ist. Und das macht es ganz besonders. Und die Sprache Hewitts ist sehr atmosphärisch. Ja, vor dem inneren Auge tut sich einfach eine Welt auf. Also man ist tatsächlich in der Geschichte.
Ja, also diese Sprache, und darüber hatten wir ja auch schon ganz zu Anfang gesprochen. Und ich habe dazu noch mal eine kleine Passage, die ich eigentlich gerne vorlesen würde.
Bitte.
Okay. Sobald ich es gesagt hatte, wusste ich, wovor ich wirklich Angst hatte. Ehe ich ihm begegnet war, hatte ich mich immer nur dann allein gefühlt, wenn ich in der Gegenwart von jemand anderem war. Mit anderen zusammen zu sein, bestätigte meine Abgeschiedenheit eher, als dass es sie verminderte. Nun hatte sich das geändert. Nun hatte ich Angst davor, dass ich ohne ihn nie wieder ich selbst sein, dass ich immer hier festsitzen würde, halb fertig, gerade erst am Anfang stehen. Ich fürchtete, dass ich mein Leben nach seinem gereckt hatte, wie ein neuer Spross, der sich nach der Sonne streckte, und hinterher, wenn die Sonne für immer verschwand, würde dann nur noch dieser Spross sein, grün und unvollendet für immer. Das ist,
Er vergleicht sich wieder mit der Natur.
er vergleicht sich wieder mit der Natur und das ist eben dieses, also diese,
Man hat sofort ein Bild vor
ja,
Augen.
krass,
Es ist
oder?
dieser Spross und es ist so dieses ganz, ganz, dieses Knallgrün, aber das helle Knallgrün, aber
Ja.
was so hochkommt, wenn so ein neues Blatt kommt.
Dieses Longing,
Und was so
so.
die ganze, die Sonne
Ja.
und dann ist sie weg und dann ist man so.
Und jetzt?
Und jetzt.
Ja.
Und das ist ja auch das Traurige. Also ich muss Anna da total recht geben und auch. Das bestätigt ja diese Passage, dass der Schreibstil das ist, was das Buch wirklich ausmacht, ne?
Total.
Und was es zusätzlich zur Geschichte natürlich und zur Dramatik dieser großen Liebe oder nicht erfüllten Liebe so besonders macht.
Ja.
Und ich glaube, deswegen hat man auch so große Freude, dieses Buch zu lesen.
Voll. Props an Sean.
Props an Sean.
Und an Stefan Kleiner.
Und an Stefan Kleiner. So, Vanessa hat uns auch eine Mail geschickt. Spiele ich kurz vor.
Und ich fand es auch ganz cool, dass es so subtil war. Also am Ende war ich mir nicht ganz sicher, ob Luke jetzt Bescheid wusste über die Gefühle oder nicht oder sie anders gedeutet hat. Und man weiß auch nicht, was mit Eddie passiert ist und ob es ein großes Wiedersehen gibt. Irgendwie schreit das auch nach Teil 2.
Vanessa redet einmal ganz kurz über Eddie. Wir haben Eddie jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Eddie ist der kleine Bruder, der krank ist. Man erfährt nicht so wirklich, oder Cara, was der hat. Aber auch das mag ich. Ich liebe elliptisches Erzählen. Ich liebe auch, wenn man Dinge nicht auserzählt. Mhm. Also es ist am Ende, es bleibt am Ende so viel beim Leser oder bei der Leserin, wie man Dinge interpretiert oder was man, wie man die Geschichte weiterspinnt. Und diese Fragen, die sie in den Raum geworfen hat, die können wir ja mal kurz versuchen zu beantworten.
Okay, let's go.
Wusste Luke, dass James, was James für ihn empfindet?
Ja.
Ja, definitiv auch.
Safe.
Und glaubst du, weil ich hatte das vorhin gefragt, wir haben so ein bisschen geredet und dann gesagt, vielleicht ist er bisexuell, glaubst du, ist er in James verliebt oder ist es eben diese andere Liebe, über die wir schon geredet haben?
Ich glaube, er ist nicht verliebt.
Er ist nicht verliebt? Mm-mm. Du bist Team nicht verliebt?
Ich bin Team nicht verliebt.
Team nicht verliebt, aber Team, er braucht ihn halt und er ist wahnsinnig einsam und James war sein Anker und das war die Liebe, die er zu ihm empfunden hatte.
Team freundschaftliche, platonische Liebe.
Okay. Vanessa redet ja auch übers Ende.
Ja.
Vom Ende redet auch Samuel. Samuel hat uns folgende ganz tolle Nachricht geschickt.
Hallo ihr Lieben, Samuel hier. Ich habe mich gefragt, was ihr zu dem Ende denkt, weil das Ende war für mich ein bisschen zu viel. Ich dachte mir, warum muss denn jetzt der erwachsene Erzähler das noch einordnen und dann springen wir nochmal zurück in die Geschichte und ich krieg so erklärt, was genau das alles bedeutet. Ich fand diese Stelle, wo klar wird, Luke liebt den Erzähler auch, aber in Freundschaft, so schön. Und ich finde, es hätte gereicht, bei diesem Campingtrip und dann der Rückkehr vielleicht sogar aufzuhören. Alles andere danach fand ich fast schon ein bisschen zu kitschig. Was denkt ihr?
Ich weiß von Samuel, Samuel hat einen Instagram-Account, samuel.binke. Samuel liest unfassbar viel und redet über die gelesenen Bücher. Und das ist wirklich, es bringt total Spaß, ihm zu folgen.
Auf jeden
und er
Fall.
Macht das auf eine unfassbar tolle Art und man bekommt viel Leseinspiration durch Samuel. Und Samuel mag Kitsch. So, das hat er oft betont. Mhm. Und er findet das Buch auch toll und er mag auch den Kitsch, aber ihm ist das Ende zu kitschig, dass es aufgelöst wird. Ich bin immer pro Kitsch. Also, ich liebe Kitsch einfach.
Immer pro Kitsch.
Ich bin immer pro Kitsch. Ich finde es total wichtig, dass es noch weitergeht.
Ja.
Für mich wäre es Horror, wenn es beim Campen endete. Und ich finde vor allem die Szene, also er springt dann nochmal ins Erwachsene-Ich, finde ich bedingt wichtig, um eine Klammer zu setzen.
Wollte ich gerade sagen, also dieses ins Erwachsene nochmal reinspringen, fand ich irgendwie auch unnötig, weil da ja dann auch diese Szene noch ist, wo er denkt, er hätte Luke gesehen.
Das
und
hätte
bla.
Ich auch nicht gebraucht.
Also,
was ich total traurig finde, ist, dass er sagt, dass er nie wieder jemanden so geliebt hat wie Luke.
Ja, dass, und dass seine Ehe gescheitert ist.
Also das ist wirklich der absolute Killer.
Ja.
Aber ich finde,
dass er bei seiner Hochzeit an Luke gedacht hat. Ich bin so ein bisschen, also deswegen habe ich auch bei den 5 Worten Obsession gewählt, weil das ist ja wirklich so obsessive.
Ja.
Also klar, man. Also,
das ist, als wenn du bei deiner Hochzeit an mich denkst.
Ja. Wer weiß.
Nee, aber das stimmt schon. Aber trotzdem brauchte es dieses Erwachsenenkapitel, um diese Klammer zu setzen. Weil es fängt ja an mit ihm als Erwachsener. Und
genau,
ich liebe auch
ja.
an Filmen, wenn es einfach rund ist. Ich finde aber, welche Szene es da nicht gegeben hätte, wenn man beim Campen aufgehört hätte, wäre die Szene, wo Luke sich nochmal verabschiedet und sein Vater im Wagen auf ihn wartet. Und das finde ich einer der, da habe ich geheult bei der Szene.
Ja.
Das war die Szene, in der es mich total zerstört hat. Ich saß so abgewandt von Felix im Zug, damit er das nicht sieht. Weil James hat sich immer etwas Spitzes gesucht, um in seine Handfläche zu drücken, dass er nicht stottert, sodass er konzentriert klar reden kann.
Mhm.
Und das wusste Luke. Und Luke hat ihm am Ende seinen Finger in die Handfläche gedrückt.
Mhm.
Und diesen Moment, ich bekomme jetzt Gänsehaut davon, der ist so magisch und das ist auch, finde ich, das beschreibt die Liebe, die Luke für James empfindet, so doll.
Mhm. Es ist auch schön, dass Luke ankommt bei dem Haus und sagt, ich hätte ja nicht gehen können, ohne mich zu verabschieden, weil man eben davor kurz den Eindruck hat, als wäre er einfach weg.
Ja, und das würde ihm auch nicht gerecht werden, überhaupt weil Luke nicht. Ist ein cooler Typ.
Ja.
Wir haben noch eine letzte Anrufbeantworter-Sprachnachricht, die wir vorspielen wollen von Ole. Der geht nämlich auch aufs Ende ein.
Und ich finde einfach diesen Fakt ganz schön, wie Luke und James miteinander umgegangen sind. Und dieser zarte Moment des Abschieds, diese Akzeptanz dieser zwei Wahrheiten und das trotzdem gegenseitige Appreciaten voneinander, weil sie sich in diesen Momenten, wo sie sich begegnet sind, glaube ich, sehr gebraucht haben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass im Epilog es so geframed wurde, dass Luke the one that got away ist. Da hätte ich mir gerne was anderes gewünscht, weil natürlich vergisst man seine erste Liebe nicht. Aber es stand für mich nicht wirklich für eine Charakterweiterentwicklung von James.
Worauf wollen wir zuerst eingehen? Die Charakterweiterentwicklung ist ja auch eine Kategorie bei unserem Ranking am Ende. Wie siehst du das?
Ich muss Ole recht geben. Mhm. Auf jeden Fall. Also wir haben unterschiedliche Aspekte, finde ich, von Ole auch schon angesprochen, jetzt irgendwie im ersten Teil. Gerade dieses Thema, welche Form von Liebe und so weiter. Ich finde das Ende auch schön. Ich finde, das ist ein runder Abschluss dafür. Aber eben dieses Obsessive Delulu-Ding von James und dieses, also ich finde, Ole sagt es ganz schön, the one that got away. Wir hatten auch schon mal Gespräche darüber, der Mystery Man oder whatever. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, es gibt eine Tendenz in so unerfüllter Liebe oder in unerfüllten Dating-Situationen, sich genauso zu verhalten. Es wird in dem Buch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also eben die Ehe scheitert, er ist wieder alleine.
Ein bisschen too much.
Genau,
ne?
Es ist so ein a touch too much.
Ja, it's a touch too much.
A touch too much.
It's a touch too much. Es fehlt ja noch eine Kategorie, ne?
Die allerwichtigste Kategorie.
Die allerwichtigste Kategorie. Noch. Und zwar die folgende:
Charaktere, die wir daten würden.
So, Kara. Wer fängt eigentlich immer an, das zu sagen?
Also das letzte Mal sollte ich ja raten, wen du daten würdest. Weißt du noch? Und ich lag natürlich katastrophal daneben.
Den Schimmel.
Den Schimmel.
Okay, ich sag es dir, ich würde Luke daten.
Ja.
Du auch?
Ja.
Es fiel mir, ja?
Ich mangels Alternativen, muss ich sagen.
Ja, genau.
Ja.
Und da fiel es mir nämlich schwer. Weil dann hatte ich, es gab noch so winzige Nebencharaktere, dann war ich sowieso, nee, es geht hier irgendwie um James und Luke und Eddie ist es auch nicht, der kleine Bruder. Und
also
die Eltern, also,
es wär so. Ja.
Und ich glaube, also Luke ist einfach am Ende derjenige, der auf den Podest gestellt wird und der zum Mystery Man erkoren wird. Natürlich finden wir das spannend.
Und wir sehen ja Luke die ganze Zeit
durch die
Augen von James, der halt obsessed with him ist.
Und deswegen sind wir ja auch obsessed
genau.
mit Luke. Okay.
Aber gut, dass wir uns, also ich war wirklich so, ich muss irgendwie Luke sagen.
Ja.
Aber so, ich würde eigentlich gerne was anderes sagen.
Ja.
Aber egal.
It is what it is.
Ja,
es ist
it
Luke.
Is what it is.
Okay, wir haben, und jetzt machen wir eine kleine Ausnahme, weil nämlich der liebe Höfi in seiner ganz langen Sprachnachricht, übrigens ganz kurz dazu, ja, in euren Anrufbeantwortern, wir nehmen da ja so Snippets raus, ne? Es ist, ihr braucht keine Angst haben, uns da irgendwie eine super ausführliche Beschreibung zu schicken. Es reicht auch, wenn ihr einen Aspekt maximal 60 Sekunden beschreibt. Ihr könnt gerne uns auch, ich freue mich total darüber, mehr von euch zu hören.
Ja.
Und die Nachrichten waren zum Teil auch länger und das hören wir uns beide an und finden es toll und suchen uns dann aber die Passage raus, die irgendwie ins Gespräch passt oder ein Aspekt, der noch nicht benannt wurde. Aber ihr braucht euch nicht davor zu scheuen, uns was zu schicken, weil ihr vielleicht denken könntet, das muss jetzt super lang sein. Es reicht auch, wenn es einfach ein Aspekt ist, 30 bis 60 Sekunden. Der Höfi
hat alles abgeräumt.
7 Minuten, inklusive Lieblingszitat. Aber eine Sache müssen wir in dieser Kategorie von Höfi vorspielen.
Die Frage nach dem Dating, die überfordert mich. wen soll man denn da daten? Also die Maklerin ja wohl nicht. Und die Wahl zwischen Luke und James, weiß ich auch nicht. Unentschieden. Also ich weiß es nicht. Kann ich nichts zu sagen.
Mein Favorite ist die Maklerin ja wohl nicht.
Weil ich auch so, ich war so, ach stimmt, da war ja irgendwann tauchte mal die Maklerin auf.
So, warum auch die Maklerin? Ja, okay, ja. Das als kleine Anekdote.
Mhm. Gut.
Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie und zwar zum Ranking.
Genau. Wir ranken ja immer in 6 Kategorien und wir danken allen Menschen, die sich beteiligt haben am Ranking. Das Community Ranking war wirklich toll dieses Mal.
Ja, so phänomenal. Es haben sich so viele Leute beteiligt.
Ja.
Wir, für alle Leute, die kein Instagram haben, wir haben unsere Website zwischen kottiundkapiteln.de. Dort findet man die Kategorie Ranking und dort gibt es immer den Link, um zum Abstimmungsportal zu kommen. Das genau. heißt, man braucht kein Instagram, um mit abzustimmen, wie man das Buch fand. Wir packen die Links zu den Rankings aber auch immer in unsere Instagram-Stories, sodass man auch von dort drauf zugreifen kann. Kara, ich möchte von dir wissen erst einmal, wie du das Buch bewertet hast.
Sean Hewitts Öffnet sich der Himmel bekommt von mir eine 8,2 von 10.
Eine 8,2. Von mir bekommt Öffnet sich der Himmel von Sean Hewitt eine 9,2.
Ich muss sagen, ich habe Öffnet sich der Himmel total hoch gerankt bei Sprache und Stil und habe etwas weniger Punkte gegeben bei Handlung und Plot, mhm. beziehungsweise bei Charakterentwicklung. Das hatten wir aber auch.
Was Ole meinte auch.
Was
ne?
Ole auch meinte.
Ja.
Und deswegen ist es so ein bisschen niedriger, aber ich finde, es ist ein absolut tolles Buch, Leseempfehlung 100%.
Ja, auf alle Fälle.
Ja.
Ich glaube, ich habe einfach, also ich habe auch Schreibstil sehr hoch bewertet. Und das Interessante ist auch, dass aus dem Community-Ranking deutlich wird, dass am meisten Punkte vergeben wurden beim Schreibstil, bei der Kategorie 4 Themen und Botschaften und emotionale Wirkung.
Ja.
Und das sind, also vor allem emotionale Wirkung hat da wirklich immer richtig einen rausgehauen. Und die Community hat dem Buch insgesamt von allen Bewertungen eine 7,7 gegeben. Und alles zusammen, abschließend, bekommt Sean Hewitts Öffnet sich der Himmel von zwischen Kotti und Kapiteln eine 8,4. 8,4 von 10 sind extrem viele Punkte.
Congrats.
Congrats. Also wirklich, Leute, die es noch nicht gelesen haben, kauft euch das Buch. Es ist wahnsinnig schön und besonders. Und es ist auch ein Buch, was man immer toll verschenken kann.
Ah.
Ja.
Ja.
So, Kara, das war die Buchbesprechung.
Das war wieder ein wilder Ritt.
Es war ein wilder Ritt. Ich freue mich aber schon richtig doll auf die nächste Buchbesprechung und dafür kann man ab sofort auf Instagram abstimmen. Wir haben uns für 3 Romane dieses Mal entschieden. Wir haben ja gesagt, wir packen immer ein Taschenbuch damit rein, yes. damit es die Wahl auch mal auf ein Taschenbuch fallen könnte, wenn ihr denn so wollt. Und wir haben uns 3 Romane ausgesucht für die nächste Abstimmung und das ist einmal Wachs von Christine Wunicke.
Das Buch war übrigens auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, hat aber nicht gewonnen.
Genau, hat nicht gewonnen, stand aber auf der Nominierungsliste, auf der Shortlist der letzten 5 Romane.
Mhm. Ne?
Also Wachs, dafür könnt ihr euch entscheiden. Ihr könnt euch entscheiden für Leif Rands neuen Roman Let's Talk About Feelings.
Let's Talk About Feelings,
Let's Talk About Janik. Feelings. Kategorie, wen ich daten würde, who knows.
Yes.
Leif Rand ist einigen bestimmt ein Begriff durch seinen Roman Allegro Pastel. Und als dritte Option bekommt ihr Heiße Milch von Deborah Levy.
Das Buch hat in der letzten Laber-Folge. Es ist nämlich unsere letzte Laberfolge.
Weil jetzt heißt es ja Book Talk Edition, genau, aber es war noch eine Laberfolge.
Die letzte Laberfolge, das hat Friederike Schierbach empfohlen und das konnten
wir. Weil sie es gerade gelesen hat,
genau,
ja.
Genau, und das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Das sitzt jetzt auch mit in der Abstimmungsliste.
Genau. Also, entweder lesen wir Wachs, Let's Talk About Feelings oder Heiße Milch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Besprechung. Ich freue mich aufs Lesen und ich steige gleich mal in den Zug nach Prag. Wenn wir das nächste Mal die Book Club Edition haben, bin ich abgedreht.
Woohoo.
Und Kara, ich freue mich auch, dich bald wiederzusehen.
Ich freue mich auch.
Ich wünsche dir eine ganz wunderschöne Zeit.
Danke, dir auch.
Tschüssi.
Tschüssi.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Jannik Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosik.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.